Gnade sei mit euch und Friede von unserem auferstandenen Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigtabschnitt für den heutigen Sonntag Quasimodo Geniti steht im Johannesevangelium Kapitel 20, die Verse 19 bis 29 in Auswahl. Es war am Abend jenes ersten Tages der neuen Woche. Die Jünger hatten solche Angst vor den Juden, dass sie die Türen des Raumes, in dem sie beisammen waren, verschlossen hielten. Mit einem Mal kam Jesus, trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten: Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Als die Jünger den Herrn sahen, wurden sie froh. Thomas, auch Didymus genannt, einer der Zwölf, war nicht dabei, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. Die anderen erzählten ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Thomas erwiderte: Erst muss ich seine von Nägeln durchbohrten Hände sehen. Ich muss meinen Finger auf die durchbohrten Stellen und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich es nicht. 8 Tage später waren die Jünger wieder beisammen. Diesmal war auch Thomas dabei. Mit einem Mal kam Jesus, obwohl die Türen verschlossen waren, zu ihnen herein. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten: Friede sei mit euch. Dann wandte er sich Thomas zu: Leg deinen Finger auf diese Stelle hier und zieh dir meine Hände an, forderte er ihn auf. Reich deine Hand her und leg sie in meine Seite und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Thomas sagte zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Jesus erwiderte: Jetzt, wo du mich gesehen hast, glaubst du. Glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Herr Jesus Christus, segne du jetzt Reden und Hören. Amen. Liebe Gemeinde, sie ist geradezu sprichwörtlich geworden, die Rede vom ungläubigen Thomas. Und damit steckt Thomas in einer Schublade, aus der er irgendwie nicht herauskommt. Wir haben gerade gehört, dass Thomas nicht ungläubig geblieben ist, sondern dass er zum Glauben gekommen ist und ein wunderbares Bekenntnis abgelegt hat. Um Glauben geht es heute in der Predigt. Glauben ist in der Regel nicht einfach da, sondern er hat eine Vorgeschichte. Ein erster Gedanke: Hören und Zweifeln. Am ersten Tag der neuen Woche, am Abend desselben Tags, an dem Jesus auferstanden ist, sind die Jünger beisammen, die Nachfolger von Jesus. Es ist also Ostersonntagabend. Die Jünger sind versammelt und die Türen verrammelt. Die Jünger sind irritiert, völlig verstört, aus der Spur gebracht. 3 Jahre sind sie mit Jesus unterwegs gewesen. Sie haben seine Worte gehört und seine Taten gesehen. Sie haben geglaubt, er ist der von Gott verheißene Retter und Messias. Mit ihm ist Gottes Königsherrschaft da und bald wird er sie aufrichten. Und dann, vor wenigen Tagen, die Katastrophe. Einer von ihnen hat Jesus verraten, Jesus ist gefangen genommen worden, sie sind alle abgehauen, feige gewesen. Einer von ihnen hat 3-mal abgestritten, dass er Jesus kennt. Jesus ist verurteilt und gekreuzigt worden. Vor Trauer um ihren Herrn sind die Jünger wie gelähmt. Mit Jesus sind auch ihre Hoffnungen gestorben. Ihr ganzes Lebenskonzept ist ins Wanken geraten und steht in Frage. Haben sie sich getäuscht? Sie wissen nicht mehr, was sie glauben sollen. Sie wissen nicht, wie es weitergehen soll. Sie haben Angst. Angst, dass ihnen das Gleiche passieren könnte wie Jesus, dass es auch ihnen an den Kragen geht, dass sie angegriffen und getötet werden könnten. Dazu kommt noch der Schrecken an diesem Morgen. Sie hören, das Grab ist leer, von Jesus das Grab. Zwei von ihnen sind hingelaufen und überzeugen sich. Tatsächlich, das Grab ist leer. Ihre Verwirrung steigt und ihre Angst. Und dann kommt auch noch Maria von Magdala und sagt, ich habe den Herrn gesehen, ich habe Jesus gesehen und er hat mit mir geredet. Was sollen die Jünger nun davon halten? So sitzen sie beieinander und teilen ihre Ratlosigkeit, ihre Zweifel, ihre Angst. Alle zweifeln sie an dem, was sie gehört haben, an sich selbst, an Jesus. Sie sind eine Gemeinschaft von Zweiflern und Angsthasen. Und das, obwohl sie schon länger mit Jesus unterwegs gewesen sind und an ihn geglaubt haben. Das ist die Vorgeschichte der Jünger an diesem Sonntag, Ostersonntagabend. Was ist ihre Vorgeschichte heute? Bleiben wir einen Moment beim Zweifel. Zweifel und Fragen sind, positiv betrachtet, ein Ausdruck der menschlichen Würde. Tiere und Sterne, Bäume und Steine fragen und zweifeln nicht. Der Mensch hingegen muss abwägen und entscheiden, nachdenken und wählen. Das Wort Zweifel kommt in der deutschen Sprache her von dem zusammengesetzten Wort zwei Falten. Das heißt zwei Möglichkeiten. Zweifel bedeutet demnach Ungewissheit bei zweifacher Möglichkeit. Das ist richtig. Zweifel ist dann etwas Positives, wenn wir durch Überprüfen und Abwägen der beiden Möglichkeiten zur Gewissheit gelangen darüber, welche die richtige ist. Manchmal ist es nicht schwer, die richtige Möglichkeit herauszufinden. Wenn wir zum Beispiel zweifeln im Blick auf eine gesundheitliche Situation, können medizinische Untersuchungen weiterhelfen und Klarheit bringen. Doch wie ist das in Glaubensfragen und Glaubenszweifeln? Was hilft da weiter? Die Jünger, die da verzagt und abgeschottet beieinander sitzen, hören die gute Nachricht. Jesus ist auferstanden, er lebt. Von Jesus zu hören, Gottes Wort zu hören oder es zu lesen, ist wichtig. Das hilft weiter bei Zweifeln. Das gibt uns eine Grundlage für den Glauben, wenn wir zweifeln. In einem Lied heißt es, Menschen müssen Menschen sagen, dass Gott alle liebt, dass es einen Weg aus Schuld und Elend gibt. Ja, weitersagen, von anderen hören, das haben die Jünger ja auch getan. Paulus schreibt in einem seiner Briefe, wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Von Jesus hören, auf sein Wort hören, hilft. Ein zweiter Gedanke, Jesus begegnen und froh werden. Allerdings, bei den Jüngern reicht das nicht in ihrem Zweifel, das mit dem Hören. Noch nicht einmal das leere Grab kann sie überzeugen. Auch für unseren Glauben reicht das nicht. Was die Jünger brauchen und wir auch, ist eine Begegnung mit dem auferstandenen Jesus selbst. Für ihn sind verschlossene Türen und Mauern aus Trauer und Verzagtheit, aus Angst und Zweifel kein Hindernis. Als der Auferstandene ist er plötzlich da und stellt sich in ihre Mitte. Und damit gibt er ihnen die verlorene Mitte zurück. Er sagt zu ihnen, Friede sei mit euch. Mit anderen Worten, es ist alles gut zwischen mir und euch. Kein Vorwurf, keine Verurteilung, keine Anklage, dass sie so schmählich versagt haben. Nur Friede sei mit euch. Das ist ein Wort gegen die Angst, ein Wort der Vergebung für alles Versagen, ein Wort, das ihnen Hoffnung und Zukunft gibt. Friede sei mit euch. Dazu zeigt Jesus ihnen seine durchbohrten Hände und die Wunde in seiner Seite. Der Beweis dafür, er ist es wirklich, ihr Herr. Und das hat er für sie getan, damit sie Frieden haben können, Frieden mit Gott, untereinander und mit sich selbst. Diese persönliche Begegnung, diesen Zuspruch von Jesus brauchen die Jünger. Jetzt weicht auf einmal die Furcht der Freude. Sie werden froh, dass sie Jesus sehen, dass er wirklich lebt, dass alles stimmt, was er ihnen gesagt hat, dass sie ihr Leben an der richtigen Stelle festgemacht haben und dass sie sich nicht getäuscht haben in Jesus. Auch wenn alles ganz anders gekommen ist, als sie es erwartet haben. Auch wenn sie noch nicht so richtig wissen, wie es weitergehen soll. Ihr Herr, Jesus Christus, lebt, das ist das Entscheidende. Und mit ihm werden sie auch leben und Zukunft haben. Dass sie Jesus begegnet sind, dass er ihnen seinen Frieden zugesprochen hat, das ändert für die Jünger alles. Jetzt können sie glauben. Wie ist das heute? Wie begegnet Jesus uns so, dass wir glauben können? Bei Muslimen ist es oft tatsächlich so, dass Jesus ihnen in einer Vision selbst erscheint, dass er ihnen begegnet. Und in der Regel kommt dann hinzu, dass sie irgendwie an eine Bibel kommen und Gottes Wort die Grundlage für ihren Glauben wird. Und dass sie einem Christen begegnen oder Anschluss an eine Gemeinde finden, so dass der Christ oder die Gemeinde ihnen weiterhelfen kann, zu Jesus zu finden, zum Glauben. Ich gehe davon aus, dass Jesus den meisten von uns nicht selbst in einer Vision begegnet ist. Wie macht er es dann jedoch bei uns? Bei mir war es so, dass ich als Kind bereits sehr viel von Jesus gehört hatte, auch selbst begonnen hatte, die Bibel zu lesen. Weil ich wusste immer nicht, gehöre ich jetzt zu Jesus, gehöre ich nicht zu ihm, Zweifel. Es war dann in einer Sonneck-Freizeit, wo ich während einer Bibelarbeit deutlich gemerkt habe, jetzt meint Jesus mich. Er fragt mich, ob ich mein Leben ihm anvertrauen will. So ist er mir begegnet, nicht sichtbar, jedoch so, dass ich erfahren habe, er lebt. Da ist er sozusagen bei mir in die Mitte getreten. David erzählt uns jetzt, wie es bei ihm gewesen ist.
Genau, und zwar war das bei mir so, ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und mir war das mit Jesus und der Auferstehung und der Bibel war das alles selbstverständlich. Nur ich habe nie so wirklich danach gelebt. Also ich habe ein Doppelleben geführt, bin in die Gemeinde gegangen und den Rest der Woche habe ich mich überhaupt nicht so verhalten, wie sich ein Christ verhalten hätte. Und dann gab es, weiß ich nicht, ich hatte immer das Bedürfnis, nach meinem Abitur ins Ausland zu gehen und einen Auslandseinsatz zu machen. Und wahrscheinlich war das einfach von Gott geführt und von seinem Geist. Ich hatte die Wahl, gehe ich nach Thailand oder gehe ich nach Russland. Ich bin dann zur Marburger Mission gegangen und habe mich informiert und habe dann wie aus einer Intention heraus entschieden, okay, ich gehe nach Russland, weil ich habe auch Bezug nach Russland und meine Familie kommt ursprünglich von da und ich bin zweisprachig aufgewachsen. Und dann bin ich dahin und habe mich erstmal gefragt, was ich hier überhaupt mache. War dann bei der Schwester Maren, vielleicht kennen einige sie, und war im tiefsten Winter bei minus 20 Grad, um 15.30 Uhr wurde es schon dunkel, hatte Depri-Phasen und wusste nicht, wohin mit mir, weil ich mich in meinem Leben immer sehr groß und sehr stark gefühlt habe und ich habe mich wie ein König gefühlt, um es so auszudrücken. Und das hat mich sehr klein gemacht, das hat mich sehr gedemütigt, diese Zeit. Und dann dachte ich, dass es schlimmer nicht kommen könnte, aber dann war ich auf dem Skiurlaub mit dem Pastor dort in der Gemeinde. Ich war Snowboard fahren und dabei habe ich mir das Schlüsselbein gebrochen und musste operiert werden. Und dann kam ich in Saratow ins Krankenhaus und wurde vom Pastor begleitet. Und das war interessant, als ich dann aus der Narkose wieder aufgewacht bin und ins Zimmer reingeschoben wurde, habe ich da gesehen, wie er sich mit meinen 5 Zimmerkollegen über Jesus unterhalten hat. Und er war in seiner ganzen Uniform, hatte ein Kreuz an. Und da wusste ich, dass wäre ich jetzt nicht hierher gekommen in dieses Krankenhaus, hätten vielleicht die Leute gar nicht ihre Fragen loswerden können, die sie gerade hatten, vielleicht auch mit ihren Zweifeln. Und das war das Erste, was mir nochmal so ein bisschen neu die Augen geöffnet hat. Und das Zweite war dann, dass der Assistenzarzt, der mir geholfen hat, mich zu operieren, war Deutscher ursprünglich und der wollte nach Deutschland auswandern und hat sich gefragt, hey, was macht hier ein Deutscher in Saratow hier mitten im Krankenhaus und wird hier operiert? Und warum kommt er immer mit einem Pastor hier an? Hat er sich gefragt, hat den Kontakt zu mir gesucht und hat den Kontakt zum Pastor gesucht und meinte, hey, was für eine Gemeinde gehst du? Ja, eine evangelisch-lutherische Gemeinde. Dann sagt er, hä, was? Das kann gar nicht sein. Ich bin evangelisch-lutherisch getauft, ich bin mein Leben lang auf der Suche nach einer evangelisch-lutherischen Gemeinde. Du kommst hier in meine Stadt, sagst mir, dass du in einer evangelisch-lutherischen Gemeinde arbeitest, obwohl ich noch nie was von dieser Gemeinde vorher gehört habe. Ja, und dann war das quasi so der Aufhänger dafür, dass er mit in die Gemeinde gekommen ist, weil er mich dann noch betreut hat, er hat mir Physiotherapie gegeben und hat dann dadurch einen Anschluss in diese Gemeinde gefunden. Ich würde nicht sagen, dass er sein Leben jetzt Jesus abgegeben hat, aber was mir im Nachhinein klar geworden ist, wenn ich auf das Ganze zurückblicke, als ich dann wieder in Deutschland war, was hat Gott da gemacht? Gott hat meinen Schmerz, Gott hat meine Trauer, meinen Verlust und meine Depri-Phasen, hat er genutzt, dass Menschen ihre Fragen loswerden können und dass Menschen in das Haus Gottes den Weg reinfinden. Durch meinen Körper, durch mein Leben irgendwie. Und dann war mir bewusst, ey, ich will nicht mehr ein Doppelleben führen, sondern ich will alles jetzt Jesus abgeben und mein ganzes Leben Gott widmen. Und so habe ich Jesus nochmal neu eingeladen, Herr meines Lebens zu sein.
Vielen Dank, David, für diesen persönlichen Bericht. Ja, Frage an Sie, wie war es bei Ihnen? Wie ist Jesus Ihnen begegnet? Ein dritter Gedanke, überzeugt werden und glauben. Einer ist nicht dabei, als Jesus den Jüngern begegnet. Thomas. Thomas heißt auf Griechisch Didymos und auf Deutsch Zwilling. Wir haben den Herrn gesehen, sagen ihm die anderen Jünger und er hört es. Doch wie die anderen Jünger vor ihrer Begegnung mit Jesus, so zweifelt auch Thomas daran, dass Jesus wirklich auferstanden ist und lebt. Zweifel ist der Zwillingsbruder des Glaubens. Hören reicht nicht. Sehr nüchtern und ehrlich sagt Thomas, erst muss ich seine von Nägeln durchbohrten Hände sehen. Ich muss meinen Finger auf die durchbohrten Stellen und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher werde ich es auf keinen Fall glauben. Thomas will nicht einem Trugschluss aufsitzen. Das Leben ist ihm zu kostbar, um es in eine Illusion zu verschwenden. Es ist ihm nicht genug, von der Erfahrung anderer zu leben. Thomas will sich selbst überzeugen. Thomas will Jesus sehen. Er will zum Beweis die durchbohrten Hände und die Seite von Jesus sehen. Und mehr noch, Thomas will Jesus begreifen, im wahrsten Sinn des Wortes. Nicht nur mit dem Verstand, sondern mit seinen Händen. Er will ganz sicher gehen. Er will mit seinem Finger und seiner Hand die Wunden von Jesus anfassen. Er will sehen, Beweise haben, fühlen. Zu gerne würde er glauben, nur er kann es nicht. Und ohne zu sehen, zu fühlen und zu begreifen, will er es nicht. Jesus sieht die Not von Thomas, seine Suche nach Gewissheit und seine Sehnsucht nach Jesus. Und er begegnet Thomas auf eine ganz persönliche, für ihn begreifbare Weise. Nach einer Woche, wieder am Sonntag, sind die Jünger versammelt und die Türen verrammelt. Das ist also genau der gleiche Tag, wie wir ihn heute haben, eine Woche nach Ostersonntag wieder. Nur wir sitzen morgens zusammen, nicht abends. Die Jünger haben wieder oder immer noch Angst. Und diesmal ist Thomas bei ihnen, mit seinen Zweifeln und Fragen, mit seinem Wollen und Nicht-Können. Und es passiert so, genauso wie eine Woche vorher. Trotz verschlossener Türen kommt Jesus und stellt sich in ihre Mitte. Und wieder sagt er, Friede sei mit euch. Und das gilt auch Thomas. Dann geht Jesus auf die Fragen und Zweifel des Thomas ein und er bekommt eine ganz spezielle Einladung. Jesus fordert Thomas auf, leg deinen Finger auf diese Stelle hier und sieh meine Hände an. Reich deine Hand her und leg sie in meine Seite und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Ich finde es bemerkenswert und ermutigt. Wir dürfen wie Thomas unsere Fragen und Zweifel ehrlich vor Jesus zugeben und ihm sagen, was wir brauchen, um glauben zu können. Bei Thomas geht Jesus direkt darauf ein. So wie Thomas es sich gewünscht und wahrscheinlich doch nicht erwartet hat. Manchmal lässt Jesus sich Zeit. Es dauert lange. Und vielleicht antwortet er auch auf ganz überraschend andere Weise. Auf jeden Fall sollten wir uns darauf gefasst machen, dass Jesus antwortet und Augen und Ohren und vor allem unser Herz dafür offen halten, wenn wir ihn gebeten haben, dass er sich uns offenbart. Thomas jedenfalls ist absolut überrascht und überwältigt. Ob er noch seinen Finger in die Wunden von Jesus und seine Hand in die Seite gelegt hat, weiß ich nicht. Es steht jedenfalls nicht hier. Wahrscheinlich ist es gar nicht mehr nötig gewesen. Nicht er hat sich überzeugt, sondern der auferstandene Jesus Christus hat ihn überzeugt. Er ist ihm begegnet, er hat ihm seinen Frieden zugesprochen, er hat sein Herz angerührt. Thomas ist ergriffen und kann begreifen. Wahrscheinlich ohne anzufassen. Er kann daraufhin nur überwältigt bekennen, mein Herr und mein Gott. Es ist ein sehr persönliches Bekenntnis, ein großartiges Bekenntnis. Es drückt den Glauben des Thomas aus. Mein Herr, sagt er, das heißt, Jesus soll das Sagen in meinem Leben haben. Er hat es fortan. Und mein Gott, sagt Thomas, ja, damit bekennt er, Jesus ist Gott, Gottes Sohn. Nichts in dieser Welt soll für Thomas größer werden als er, Jesus, sein Gott. Jesus hat Thomas überzeugt, er glaubt und er bekennt Jesus als seinen Herrn und Gott. Jesus entgegnet Thomas, jetzt, wo du mich gesehen hast, glaubst du. Glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Das ist eine Seligpreisung von Jesus. Bei Luther steht da, selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Also eine Seligpreisung für die, die glauben, auch ohne Jesus mit ihren leiblichen Augen gesehen zu haben. Wir, die wir 2000 Jahre später leben, zählen auch dazu. Übrigens, ich finde es bemerkenswert, dass die Begegnung mit Jesus sich da ereignet, wo die Jünger zusammen sind und vielleicht auch noch manche anderen Weggefährtinnen und Weggefährten. Die Gemeinschaft mit Christen ist eine weitere Hilfe bei Zweifeln. Also hören, dass Jesus uns begegnet und die Gemeinde. Jesus hat versprochen, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Seine Verheißung gilt selbst dann noch, wenn da eine Gemeinschaft von Zweifelnden und Angsthasen beieinander ist, die sich nach Jesus sehnt. Die christliche Gemeinde, auch unsere Gemeinde, ist der Ort, an den wir kommen und an dem wir sein dürfen mit unseren Fragen und unseren Zweifeln. Der Ort, wo wir miteinander und füreinander beten können. Der Ort, an dem wir gemeinsam auf Gottes Wort hören, wo Jesus uns begegnen und Glauben wirken und wachsen lassen kann und will und wo wir damit rechnen können, er ist mitten unter uns. Wir sind darauf angewiesen, dass Jesus sich uns immer aufs Neue offenbart, dass er uns sich und seine Wundmale zeigt und vor unsere Augen, für unsere inneren Augen stellt und dass er uns seinen Frieden zuspricht. Denn es ist so, Glauben haben wir nie in der Hand. Er ist und bleibt Geschenk, lebendige Beziehung und die bedarf der Nahrung und Pflege und immer neuen Vergewisserung. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.